SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Es ist eine Gefühlslage irgendwo zwischen Freude, Hoffnung, Beklemmung und Sorge, die da gerade bei den Menschen in Syrien vorherrscht. Und über allem steht die bange Frage, kann nach dem Sturz des Assad-Regimes ein echter Frieden gelingen? Unsere Nahost-Korrespondentin Anna Osius ist nach Damaskus gereist und beschreibt die derzeitige Stimmung in der Stadt.
Die Leute feiern nach wie vor auf den Straßen, gerade auf dem zentralen Platz in Damaskus. Dort steht ein alter russischer Panzer rum und Kinder erklettern ihn und Jugendliche hüpfen darauf rum und die Leute singen und die Autos hupen und alle wedeln mit Fahnen und man hat schon den Eindruck, das ist eine enorme Aufbruchsstimmung. Gerade viele junge Syrerinnen und Syrer, auch viele junge Frauen sind auf den Straßen und sagen, wow, als zum ersten Mal habe ich in meinem Leben das Gefühl, ich kann einfach mal frei sagen, was ich denke. Das ist ein unglaublicher Moment für die Syrer. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, gerade wenn man mal in die Seitenstraßen geht, die Leute machen sich Sorgen, sie machen sich Sorgen, dass die neue Regierung, die Islamisten, eben nicht das halten, was sie versprechen, sprich, dass eben gerade Minderheiten Probleme kriegen könnten. Und natürlich gibt es ja auch noch viele Anhänger des alten Regimes, die in irgendeiner Form davon profitiert haben und die haben jetzt große Angst vor Rache.
Nach dem Ende des Assad-Regimes gibt es auch immer mehr Stimmen, die eine Neubewertung der islamistischen HTS fordern. Bisher gilt die Rebellengruppe, die eine Schlüsselrolle beim Sturz des Regimes eingenommen hat, in Europa und anderen westlichen Nationen wie den USA und Großbritannien als terroristische Gruppe. Der CDU-Politiker Michael Gahler möchte das Verbot der Organisation überdenken und mit HTS-Führer al-Giuliani ins Gespräch kommen. Er sagte dazu im Deutschlandfunk heute Morgen:
Wir haben, glaube ich, gerade bei Herrn al-Giuliani jetzt seit 2016 erlebt, dass er sich von Al-Qaida losgesagt hat. Er war ja mal ursprünglich der Anführer dieser Al-Nusra-Front in Syrien gewesen, aber er hat sich seit 2016 davon systematisch losgesagt. Und das sollten wir bewerten und das Gespräch führen. Und dann ist im zweiten Schritt sicherlich auch eine Neueinordnung dieser Front möglich. Mhm.
Auch die Debatte um die Zukunft der syrischen Flüchtlinge in Deutschland dreht sich weiter. Die Frage, ob Syrerinnen und Syrer wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden können, ist juristisch höchst kompliziert. Daniel Thüm, Experte für Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz, sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, das Gesetz sehe eine Einzelprüfung vor. Und das sei für die Behörden mit einem extremen Aufwand verbunden.
Das BAMF schafft momentan 200.000 Einzelfallprüfungen pro Jahr. Die Gerichte brauchen dann ohnehin schon jetzt sehr lange, um eine Klage dagegen, jeder Mensch darf ja klagen, zu bearbeiten. Das heißt, die Behörden würden das gar nicht hinbekommen, so viele Fälle in kurzer Zeit zu bearbeiten. Dann passiert das Ähnliche wie gerade mit meiner Internetverbindung. Dann kollabiert das Ganze. Das heißt, die Politik wird bereits aus Verwaltungsgründen überhaupt nicht in der Lage sein, jetzt alle außer Landes zu schicken. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, bei welchen machen wir das prioritär und welchen geben wir dann auch ein dauerhaftes Bleiberecht?
Hinter all diesen Asylanträgen stehen Menschen, Syrerinnen und Syrer, die sich nach ihrer Flucht oft mit viel Mühe ein Leben hier in Deutschland aufgebaut haben. Zum Beispiel Faysa Yanbin. Sie arbeitet in einer Kita in Landau als pädagogische Fachkraft. Wie die Zukunft für sie aussieht, kann sie gerade beim besten Willen nicht sagen.
Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich, alles ist unklar für uns jetzt, für alle, auch die in Syrien sind, auch für uns. Weil wir wissen nicht, was kann sein, weil al-Assad hat noch Leute hinter ihm. Und diese Leute können auch viele Sachen kaputt machen oder toten oder stohlen. Und sie sagen, die Oppositionen oder die Islamisten machen das. Deswegen, das ist unsere Angst.
Ungewiss ist auch die Zukunft von Olaf Scholz. 3 Jahre und 3 Tage ist er jetzt Kanzler. Heute tut er den entscheidenden Schritt, um das Amt loszuwerden. Er beantragt formell die Vertrauensfrage. Die stellt er zwar erst nächste Woche, aber der Antrag muss heute raus. Sabine Henkel berichtet.
Dazu wird er eine E-Mail mit einer PDF-Datei an Bundestagspräsidentin Bärbel Baas schicken. Das ist der erste formale Schritt, um Neuwahlen herbeizuführen. Dieser Vorgang ist im Grundgesetz so geregelt. Und auch, dass zwischen Antrag und Abstimmung über die Vertrauensfrage mindestens 48 Stunden liegen müssen. Das wird am kommenden Montag erfüllt sein, sodass der Bundeskanzler das Parlament fragen kann, ob es ihm das Vertrauen ausspricht. Sein Ziel ist, dass er keine Mehrheit dafür findet, sodass der Weg für Neuwahlen frei wird. Dazu muss Bundespräsident Steinmeier in einem weiteren formalen Schritt den Bundestag auflösen, damit es am 23. Februar wie verabredet Neuwahlen geben kann.
Gute Nachrichten gibt es möglicherweise bei der rätselhaften Krankheit X. Laut der Weltgesundheitsorganisation mehren sich die Anzeichen für eine Entwarnung. Die Krankheit mit Symptomen schwerer Atemwegserkrankungen hatte sich in den vergangenen Wochen in der Demokratischen Republik Kongo ausgebreitet. Frank Wittig aus der ARD Wissenschaftsredaktion.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte akute Lungenentzündung, Influenza, Covid-19, Masern und Malaria in Betracht gezogen. Aber es hatte auch Befürchtungen gegeben, dass es sich um eine neue Infektionskrankheit handeln könnte, die sich ähnlich wie Covid-19 pandemieartig ausbreiten könnte. Jetzt hat die WHO Entwarnung gegeben. In 10 von 12 Laborproben konnte der Erreger der Malaria nachgewiesen werden. Außerdem sei die Zahl der Krankheitsfälle nicht mit der Geschwindigkeit angestiegen, die für neuartige Erkrankungen typisch sei.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg bahnt sich ein Streit zwischen Landesregierung und Grundschullehrern an. Es geht um den neuen Leistungstest für Viertklässler, der mit darüber entscheidet, auf welche Schule das Kind ab Klasse 5 geht. Nach einer Umfrage der Bildungsgewerkschaft GEW halten 2/3 der befragten Grundschullehrkräfte die Tests für überflüssig. Henning Otte berichtet.
Laut Umfrage sagen 80% der Lehrkräfte, die Ergebnisse in Deutsch und Mathematik stimmten nicht mit ihrer Einschätzung der Kinder überein. Große Kritik gibt es vor allem an den Aufgaben in Mathe, die zu schwierig gewesen seien. GEW-Landeschefin Stein forderte Kultusministerin Schopper auf, das Verfahren zu stoppen. Der Test demotiviere die Kinder und führe zu Versagensängsten, sagte Stein dem SWR. Das Kultusministerium hält die Umfrage für wenig aussagekräftig. Da die GEW die neue Grundschulempfehlung ablehnt, sei das Meinungsbild wenig überraschend.
Auf der Mosel geht gerade gar nichts mehr in Sachen Schiffsverkehr. Nachdem am Wochenende die Schleuse bei Müden schwer beschädigt wurde bei einem Unfall, können dort keine Schiffe mehr fahren. Inzwischen gibt es ein paar Infos zur Ursache. Man geht aktuell von einem technischen Problem aus. Der Kapitän konnte demnach sein Schiff nicht stoppen und ist deshalb gegen die Schleuse gefahren. Nun muss das Schleusentor ersetzt werden. Das ist aber nicht so einfach, sagt Albert Schöpflin, Leiter des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.
Da ist schon viel, viel mehr zu machen. Und wir haben natürlich für so eine Anlage kein fertiges Tor da liegen. In Deutschland gibt es hunderte von Schleusenanlagen, da kann man nicht für jede Schleusenanlage ein fertiges Tor vorrätig haben. Wir haben einen Tortyp auf dem Bauhof liegen, der dort passt. Der muss allerdings jetzt entsprechend aufgearbeitet werden, weil der Tortyp ist einfach der blanke Stahl. Und da müssen jetzt die Hydraulikleitungen dran, die Steuerleitungen dran, die Dichtleisten und Dichtungen müssen dran. Das ist eine Arbeit, die so in etwa bis zu 2 Monate dauern kann.
Ist es ein Sensationsfund oder nicht? Im Innenausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages geht es heute um die Vorwürfe gegen einen Archäologen, der bereits vor vielen Jahren etwa 40 Knochen und Schädel falsch datiert haben soll. Der Mann arbeitet bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Dort hat er unter anderem den berühmten Neandertaler von Ochtendung entdeckt. SWR-Reporter Johannes Baumert hat mit dem Archäologen gesprochen. Was sagt der zu den Vorwürfen?
Der Archäologe weist alle Vorwürfe zurück. Er hält weiterhin an seiner Darstellung fest, dass die Knochen echt seien. Seine Version der Geschichte gerade beim sogenannten Neandertaler von Ochtendung geht so. Damals, also in den 90er Jahren, habe er die Knochen gefunden. Die waren aber so porös, dass sie in Knochenleim getunkt wurden, um sie zu festigen. Das ist wohl ein ziemlich normales Vorgehen, sagt er. Wenn man jetzt aber versucht, chemisch diese Knochen zu analysieren, dann wäre das gar nicht möglich, weil man dann eben das Alter des Knochenleims feststellt und nicht des Knochen selbst. Und auch der Leim wird nun mal aus alten Knochen hergestellt. Der Archäologe spricht von einer Schmutzkampagne gegen ihn.
Und dann war da noch
Mittwoch, 11. Dezember. Beim Adventskalender geht heute das 11. Türchen auf. Und für die Westpfalz ist da was Besonderes drin, nämlich Weihnachtsfrieden. Klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und unrealistisch. Das sieht aber konkret so aus. Einige Kreise und Städte sagen, hey, wir verzichten die nächsten Wochen darauf, unliebsame Post zu verschicken. Also Bußgelder, Zwangsvollstreckungen oder Mahnungen. Die bleiben bis zum neuen Jahr erstmal liegen. Es sei denn, es ist was total Wichtiges. Einzige Ausnahme? Falschparker. Für die gibt es auch an Weihnachten keinerlei Frieden.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.